Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lohrweg, guten Tag.
In Deutschland allein die 10 meistgeschauten Fernsehsendungen der Geschichte, seit es Fernsehen in Deutschland gibt, waren allesamt Fußballspiele. Also wird es immer wieder Leute geben, die versuchen, das zu nutzen, diese Faszination.
Über die Faszination Fußball und das kulturelle Gemeinschaftserlebnis des Spiels sprechen wir mit dem Autor Ronald Reng. Auch darüber, wie eng Fußball und Politik verknüpft sind. Jens Spahn, bis heute Mittag CDU-Fraktionschef, stand wegen einiger Affären in der Kritik. Aus dem Bereich Fußball ist bisher keine bekannt. Doch seine Jüngste, die hat ihn zu Fall gebracht. Spahn ist gemeinsam mit seinem Ehemann Eltern geworden, mit Hilfe einer Leihmutter aus den USA. Obwohl seine eigene Partei sich gegen Leihmutterschaft ausspricht und auch er selbst hatte sich auf dem CDU-Parteitag im Februar gegen die Legalisierung der Leihmutterschaft gewandt. Die Vorwürfe der letzten Tage lauteten unter anderem, dass hier jemand Doppelmoral anwende und sich über geltendes Recht hinwegsetze. Über den Rücktritt von Jens Spahn habe ich vor der Sendung mit dem ehemaligen Vorsitzenden des Ethikrates Peter Dabrock gesprochen. Er ist evangelischer Theologe und lehrt in Erlangen-Nürnberg. Peter Dabrock arbeitet derzeit an einem Impulspapier zum Thema Leihmutterschaft, das im Laufe des Jahres veröffentlicht wird. Ich habe ihn zunächst gefragt, kann ein Politiker privat anders handeln, als er politisch agiert?
Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, könnte man sagen. Es gibt immer Diskrepanzen. Aber hier ist es ja nicht irgendein Politiker. Hier ging es um den Fraktionsvorsitzenden der größten Regierungspartei, der also in seiner Hand wie wenige andere die Möglichkeit hat, Regeln zu gestalten. Und an die hatte er sich erkennbar nicht gehalten. Und das waren auch schon schwerwiegende moralische, jedenfalls Regelverletzungen. Und deswegen ist es ehrlich gesagt nur konsequent, dass er zurückgetreten ist.
Was hat ihn in Ihren Augen letztendlich zu Fall gebracht? Die Tatsache, dass er sich an Regeln nicht gehalten hat? Die Tatsache, dass er eine Leihmutter aus den USA bemüht hat, was besonders teuer ist?
Ich glaube, das ist eine ganz eigentümliche Mixtur, die das Fass haben zum Überlaufen lassen. Da ist zum einen sicherlich persönliche Geschichte von Jens Spahn, wo es so unterschiedliche Affären gegeben hat, wo es immer schon die Frage gab, kann er weiter im Amt bleiben oder kann er nicht im Amt bleiben? Das ist sicherlich etwas anderes als bei anderen Politikern. Das Zweite ist, dass das Thema Leihmutterschaft insbesondere in seiner Partei und auch in der CSU doch auch eine Art, wenn Sie mir erlauben, den Ausdruck zu wählen, Identity Marker ist. Also an dem es eine bestimmte Form der Selbstvergewisserung mit Blick auf ein konservatives oder vermeintlich auch christliches Menschenbild, darüber kann man lange debattieren, gibt. Und das Dritte ist natürlich hier auch die Unglaubwürdigkeit, selber in Anführungsstrichen Wein zu trinken und Wasser zu predigen und das dann zu kombinieren eben tatsächlich nochmal mit einer Handlung, die insbesondere nur sehr reiche Menschen sich leisten können. Und ich glaube, diese gesamte Mixtur hat dann dafür gesorgt, dass das jetzt ein Spahn zu viel war.
Er hat sich ja unter anderem damit gerechtfertigt, ich paraphrasiere das so ein bisschen, dass das eine die reine Lehre sei, das andere das echte Leben. Ist das nachvollziehbar?
Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie ein bisschen älter ist, weiß, dass es natürlich immer irgendwie Diskrepanzen im Leben gibt. Aber Jens Spahn hatte es ja so formuliert, dass er gesagt hat, er leitet aus seinem Privatleben keine politischen Forderungen ab. Und das war schon, wie ich fand, eine ziemlich perfide Verdrehung der Lage, denn es ging nicht darum, dass er sein Privatleben Forderungen ableiten soll, sondern dass er sich schlicht an Regeln halten soll, für die er selber als Gesetzgeber und als einer der obersten Gesetzgeber mit verantwortlich ist. Das fand ich also in der Art der Formulierung schwierig und natürlich kommt es auch immer drauf an, um welche Handlung handelt es sich? Ist es, dass jemand zu schnell im Autoverkehr gefahren ist oder hier tatsächlich einen doch gegenüber der jetzigen Gesetzeslage? Und ich finde, da sollten wir noch mal kräftig auch drüber debattieren, ob die angemessen ist oder nicht, aber gegenüber der jetzigen Gesetzeslage doch ein massiver Verstoß in Anspruch genommen wird. Er hat ja selber nicht sozusagen das Gesetz gebrochen, aber in Deutschland ist es verboten und er hat es umgangen, indem er ins Ausland gegangen ist.
Und er ist ins Ausland gegangen, er ist in die USA gegangen. Das heißt, dass dann das Kind rechtlich anerkannt wird in Deutschland. Also Babys, die per Leihmutter in der Ukraine geboren werden, die sind dann nicht anerkannt. Also wer es sich leisten kann, der will die Lösung.
Richtig, das ist auf jeden Fall die Höhe auch des Kindeswohl, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass es das gibt, Leihmutterschaft, ob es moralisch, rechtlich in Ordnung ist oder nicht, aber dass es es gibt, dann ist sicherlich die Variante, insbesondere Kalifornien, die beste. Aber ich finde es vor allen Dingen jetzt auch schwierig zu sehen, dass in dem Rücktrittsschreiben von Jens Spahn er von der zunehmenden Unerbittlichkeit in der öffentlichen Auseinandersetzung spricht. Und da finde ich es schwierig, dass er dann doch auch nochmal nicht nur sieht, da gibt es die Diskrepanz zwischen meinem Verhalten und dem, was die Öffentlichkeit wahrnimmt, sondern dass er dann auch ein bisschen sich als Opfer stilisiert. Und das, finde ich, wäre an der Stelle jetzt nicht nötig gewesen.
Hätte er mit mehr Demut zurücktreten sollen?
Naja, wenn Sie sich das Schreiben durchlesen, dann fängt es meines Erachtens gut an, wo tatsächlich einfach konstatiert wird, meine private Lebensführung ist mit meinem Amte nicht vereinbar. Das fand ich eigentlich eine ziemlich gute Formulierung. Und dann denkt man, jetzt ist das Schreiben eigentlich ja schon auf der Zielgeraden. Und dann kommt dieser Satz, die zunehmende Unerbittlichkeit. Und das hätte er sich wirklich sparen können, sondern einfach festhalten können, ja, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich Dinge in Anspruch genommen habe und mich nicht zumindest dafür eingesetzt habe, dass sich die Lage in Deutschland ändert.
Würden Sie das Thema Leihmutterschaft bei Jens Spahn und seinem Mann anders bewerten, wenn Spahn die Debatte rund um die Gesetzeslage vorangetrieben hätte?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich hätte es in jedem Fall jetzt mal aus moralischer Perspektive auf jeden Fall für authentischer, für angemessener gehalten. Ich sehe es aber speziell in seiner Position als extrem schwierig an, so etwas zu tun, weil er eben sozusagen der oberste Vertreter der größten Regierungsparteifraktion ist. Also ich glaube, da kommt er wirklich an den Punkt, was er dann eben auch in seinem Brief am Anfang schreibt, privates Glück ist mit meiner jetzigen beruflichen Position nicht vereinbar.
Der evangelische Theologe Peter Dabrock zum Rücktritt von Jens Spahn als CDU-Fraktionsvorsitzender. Neben Salzburg und Bayreuth haben sich die Nibelungenfestspiele in Worms inzwischen einen festen Platz im Festivalkalender erarbeitet. Und in diesem Jahr, da stand eine neue Interpretation der Nibelungensage auf dem Programm. Die Hunnenkönigin, sie erzählt die Geschichte aus der Perspektive Kriemhilds. Die Inszenierung stammt vom britischen Regieduo Oliver Lansley und James Seeger. Für die Musik, da haben die Nibelungenfestspiele die deutsch-kanadische Popsängerin Alice Merton gewonnen. Eine Mischung also aus Pop- und Kulturprominenz. Ob das zu einem gelungenen Theatererlebnis geführt hat, Christian Gampert hat die Uraufführung gesehen.
Eigentlich ist es ein ganz kleines Stück, das sich mit dem Innenleben der Kriemhild beschäftigt und das sich zu einem großen Panorama weitet. Klar, wir sind ja in Worms, vor dem Dom, die Kirchenfenster leuchten. Die beiden Regisseure James Seeger und Oliver Lansley kommen ersichtlich aus der Shakespeare-Tradition und nutzen alle möglichen tänzerischen und musikalischen Mittel, die auch aus dem Wander- und Straßentheater kommen, etwa wenn mehrere Mimen ein Pferd spielen. Die in zeitgenössischem Tanz geschulten Hunnen und Burgunden haben in dieser Aufführung immer auch etwas Archaisches, die wie beim letzten Abendmahl zu Tisch sitzenden Sagenfiguren mit zum Teil Renaissance-Kostümen etwas Enthobenes, die Musik von Alice Merton dagegen immer etwas sehr aktuell popmusikalisch-balladeskes. Es gibt viele Ebenen, die sich da überlagern, und doch, der Kern ist diese eine Frauenfigur der Kriemhild, die von der jungen Maria Dragusch intensiv und überzeugend gespielt wird. Kriemhild wird von dem Autor Oliver Lansley überhaupt nicht als Rachegöttin angelegt, sondern als junge Frau, der etwas zustößt. Offenbar als noch nicht geschlechtsreifes Mädchen an den fremden, von ihr glorifizierten Siegfried verheiratet, ist sie nach dessen Ermordung auch nicht sehr freiwillig an den Hof Hof des als gewalttätig verschrienen Etzel gelangt. Etzel jedoch, gespielt von Aram Tafreshian, entpuppt sich in der Wormser Aufführung zwar als langhaariger Hühne, eine Art Siegfried-Dubel in hunnischer Gestalt. Er ist aber überhaupt kein Gewalttäter, sondern ein charakterstarker Softie, der Kriemhild zu nichts zwingen will und sie damit verwirrt.
Es ist also nicht wahr, was man über dich sagt. Du bist nicht der Schlechter, der alle, die unter ihm stehen, durch Angst kommandiert.
Ich habe nicht um dich gebeten. Ich brauche auch keine Hure, die mein Bett wärmt.
Meine Liebe, die wirst du niemals bekommen.
Ich brauche deine Liebe nicht.
Das Überraschende an Tafreshians Etzel ist, dass er sich einerseits in der Beziehung zu Kriemhild absolut verständnisvoll verhält, andererseits auf der Notwendigkeit von Kriegen beharrt. Man müsse gewappnet sein, den Bogen führen können und auch später den gemeinsamen Sohn entsprechend erziehen. Zu Demonstrationszwecken werden pantomimisch dargestellte Hirsche im Publikum abgeschossen. Der ermordete Siegfried taucht in Kriemhilds Träumen auf, auch auf der Videowand am Dom, und es wird klar, dass er als idealisierte Figur ihr nicht wird helfen können. Kriemhild, und das ist der Coup des Autors Oliver Lansley, bekommt leicht Medea-hafte Züge, die Fremde an Etzels Hof, die zudem die Männer gleichzeitig verachtet und beneidet, vielleicht rollentechnisch lieber ein Mann sein will. Die beiden Regisseure von der Gruppe Les Enfants Terribles müssen offenbar jede Menge nicht unbedingt notwendiges Personal der eigenen Kompanie als Hunden, Burgunden, Boten, Tänzer und so fort beschäftigen, und Königinmutter Ute wird von Jeanette Hein als anzüglich tänzelnde Alterserotikerin gespielt, die scharf auf Etzel ist. Das alles lenkt aber nicht vom Grundkonflikt der Kriemhild ab, die ihre Rolle als benutzte Frau nicht akzeptiert und nach der Geburt ihres Kindes in modern gesagt eine postnatale Depression gerät. Die schräg gestellte Drehbühne erinnert ständig an den Kreislauf der Gewalt in der Geschichte. Kriemhild schlägt Etzel in einem intimen Moment vor, einfach wegzugehen und der Politik zu entfliehen. All diese Szenen haben eine große Ruhe, was auch an den schönen Balladen der Sängerin Alice Merton liegt, die die Aufführung grundieren. Manchmal, selten, kippt das in den Kitsch, manchmal ist es zu viel Popkonzert, aber es gibt der ganzen Inszenierung Gefühl und Halt. Dass der Autor Oliver Lansley dann das Motiv der Kindermörderin aufruft, Kriemhild den Kopf ihres Sohnes, den Burgunden, als blutiges Bündel hinwirft und so ein sehr kurzes, blitzezuckendes Racheinferno einleitet, das ist ein effektreicher Schlusspunkt, der aber weniger im Kopf bleibt als die großartige Band um die Sängerin Alice Merton, die uns immer wieder sagt, dass die Geschichte eine sehr traurige Angelegenheit ist.
Noch ein bisschen Alice Merton von der Premiere der Hundenkönigin bei den Nibelungenfestspielen in Worms. Gesehen hat sie Christian Gampert.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Wenn wir Fußball zur Kultur zählen, und das tun wir, dann bietet kaum etwas so deutlich Rudeltiere und Solitäre. Da sind die Ausnahmekönner auf dem Platz und das Gemeinschaftserlebnis auf den Rängen. Gerade zeigt die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada, welche Kraft dieser Sport entfalten kann, entgegen aller Widrigkeiten durch Funktionäre. Selbst in einem Land zurückhaltender Fußballtradition wächst das Gefühl einer gemeinsamen Erfahrung. Und wie sehr Fußball eine Gesellschaft prägen kann, war in Deutschland 2006 zu erleben, beim Sommermärchen und dem Motto »Die Welt zu Gast bei Freunden«. Ronald Renk hat ein Buch über diesen besonderen Sommer geschrieben und darüber, warum der Rückblick heute differenzierter ausfällt als das damalige Gefühl. Meine erste Frage an ihn: Ist Fußball neben großen Popkonzerten eine der letzten Möglichkeiten, unverfälschte Gemeinschaft zu erleben?
Den Vatikan würde ich noch dazu zählen. Oh. Kirchentage bringen auch sehr viele Leute zusammen. Und Sie haben gerade schon den Sommer 2006 angesprochen. Da hat der Fußball alle zusammengebracht. Und ich glaube, dann 2-3 Monate später war der damalige Papst in Regensburg. Und da sind die Leute genauso begeistert zu einem Event geströmt wie zum Public Viewing beim Fußball. Also der individualisierte Mensch unserer Zeit hat trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, weil wir sehr viel allein erleben, eine große Sehnsucht nach der Gemeinsamkeit, nach dem Massenerlebnis. Und Fußball, da kann man sich ja, oder automatisch wird man da reingezogen, man identifiziert sich mit einer Gruppe da auf dem Bildschirm, mit einer Mannschaft. Man ist gegen die andere Mannschaft, man fühlt sich Teil einer Truppe und leidet mit denen mit. Also wir können da auch unseren Verstand ausschalten. Dieses Emotionale dazu zu gehören, das ist wahrscheinlich auch ein Trumpf des Fußballs.
Und 2006 schreiben Sie, da gruselte es vielen deutschen verrechten politischen Strömungen in anderen europäischen Ländern. Hätten wir damals die Kraft des Ereignisses, das Gemeinschaftsgefühl des Fußballs besser nutzen sollen, oder haben wir das Gemeinschaftsgefühl, den Eindruck, vielleicht damals auch überschätzt?
Naja, das ist auch 20 Jahre her. Also wenn wir zurückgehen, hat die Kraft des Gemeinschaftsereignisses mit dafür gesorgt, dass in Deutschland auch viele Jahre danach wir ein positives, ein umarmendes Gemeinschaftsgefühl hatten. Also nehmen Sie nur als Beispiel die Wahlergebnisse der NPD, der damals einzigen rechtsextremen Partei von Bedeutung. Die gingen nach 2006 sehr, sehr, sehr stark zurück. In Umfragen sagten ungefähr 80% der Leute, wenn sie einen Rassismus erleben, würden sie eingreifen. Und gleichzeitig sagten, glaube ich, 70%, sie hätten ein wohliges Gefühl, wenn sie an ihr Land denken. Ich glaube, dass das dann umgeschlagen ist, dass also aus dem Patriotismus für viele Nationalismus wurde, dass man wieder Leute ausschließen will von der Gemeinschaft. Das kam erst deutlich später. Ich würde das so mit der ersten Amtszeit von Donald Trump verorten, der sogenannten Flüchtlingskrise in Deutschland 2015.
Aber Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es dennoch immer wieder die Kraft des Sportes ist, die Leute so zusammenbringt wie 2024, die Olympischen Spiele in Frankreich. Die haben da auch ein Land geeint und für ein Gemeinschaftsgefühl gesorgt, von dem man vorher gar nicht geträumt hätte.
Wenn man den Sport in die Städte trägt, so wie das 2006 in Deutschland zum ersten Mal war, weil die deutschen Ausrichterstädte die Idee hatten, was ganz Neues damals, Public Viewing auszurichten, also Marktplätze zu schaffen für die Leute. Und Paris 2024 hat daran angeknüpft. Da fand also dann das 3-gegen-3 Basketball auf Stadtplätzen statt. Dann wird aus Sport mehr als ein banales Turnier. Dann wird daraus ein Gesellschaftsereignis, wo die Leute erscheinen, um schauen und gesehen zu werden, um zu flanieren, um teilzunehmen. Und dann ist es für viele Leute eigentlich wichtiger, tatsächlich zusammen zu sein, neue Leute kennenzulernen aus der ganzen Welt, als wie gerade dieses Sportereignis wirklich ausgeht.
2006 ist 20 Jahre her. Der Fußball ist noch stärker in der Hand einiger weniger. Und Donald Trump hat ja auch massiv eingegriffen in das aktuelle Sportereignis, hat mal kurz rote Karten zurücknehmen lassen und so fort. Dennoch bringt die Fußballbegeisterung auch in diesem Jahr immer wieder unglaublich schöne Momente hervor, wie das kollektive Rudern der Norweger, die emotionalen Popsongs der Engländer, wenn da so ein ganzes Stadion Hey Jude singt, um Jude Bellingham für Tore zu danken. Wie groß ist tatsächlich die Kraft der Fußballkultur, eine Gesellschaft zu stabilisieren?
Also um eine Gesellschaft zu stabilisieren, glaube ich, kann der Fußball nicht dienen. Der Fußball weckt diese Gefühle immer nur vorübergehend in dem Moment, wo Fußball gespielt wird. Und dann schafft er im besten Fall schöne Erinnerungen. Und aus diesen Erinnerungen heraus handeln vielleicht auch einzelne Menschen danach noch davon angesteckt, eher freundlich zu anderen. Aber der Fußball ist immer, wie gesagt, etwas, er existiert eigentlich als Gemeinschaftserlebnis erstmal nur in dem Moment, wo er stattfindet. Und wir müssen damit leben, dass der Fußball einfach auch paradoxe Gefühle weckt und paradoxe Strategien auslöst. Aber der Fußball wird offenbar immer auch dieses angenehme, dieses schöne Zusammengehörigkeitsgefühl bei manchen Leuten wecken. Und gerade bei Weltmeisterschaften, die haben sich, ich würde sagen, seit Italien 1990 etabliert als großes Weltgefühlsfest.
Und 2006, da nahm ja in Deutschland plötzlich auch die Wirtschaft an Fahrt auf. Sie wandeln den Spruch von Bill Clinton, it's the economy stupid, um it's the optimism stupid. Also versetzt die Fußballgemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl, Berge. Und wenn da die Wirtschaft angekurbelt wird, ist ja für alle fein.
Ja, das kann ich nicht beweisen, das kann ich nur vermuten, weil, wie gesagt, Stimmungen und sowas wie Optimismus ist schwierig zu messen. Welchen Einfluss hat der tatsächlich auf die Wirtschaft? Mir ist nur bei der Hintergrundlektüre für mein Buch Der deutsche Sommer ist mir aufgefallen, dass viele Wirtschaftspsychologen davon reden, dass Aufschwung und Abschwung einer Wirtschaft zum Großteil psychologisch sei. Und wenn wir mal ganz kurz darüber nachdenken, dann erscheint das auch logisch. Jemand, der optimistisch gestimmt ist, der geht mit mehr Schwung an die Arbeit. Jemand, der optimistisch gestimmt ist, der investiert fröhlicher oder freier oder zuversichtlicher in die Zukunft. Und jemand, der optimistisch gestimmt ist, der arbeitet auch leichter mit Partnern zusammen. Von daher ist, glaube ich, die These, dass der Wirtschaftsausschwung, der in der Tat in Deutschland mit dem Sommer 2006 Einzug hielt, dass der auch zum gewissen Teil von diesem Optimismus des Sommers 2006 geprägt war.
Die Tatsache, dass das Sommermärchen 2006 sich im Nachhinein als weniger traumhaft erwiesen hat, geprägt auch von Korruption und ähnlichen Dingen, so wie in diesem Jahr halt Herr Trump und Herr Infantino auf den Sport Druck ausüben, verbietet es am Ende dieses glückliche Gemeinschaftsgefühl? Müsste man nicht eigentlich sehr kritisch dem Ganzen gegenüberstehen?
Ja, viele Menschen sind in der Tat sehr defensiv geworden, als sie dann 2015 gehört haben, dass mutmaßlich die deutschen Organisatoren Bestechungsgelder an FIFA-Exekutivratsmitglieder gezahlt haben, um diese WM nach Deutschland zu holen. Wir Menschen sind ja auch fähig, differenziert auf Dinge zu blicken und zu sehen, dass es beim damaligen Zustand des Weltfußballverbandes FIFA vielleicht sogar schlichtweg unmöglich war, eine Weltmeisterschaft ins eigene Land zu holen, ohne Bestechungsgelder zu zahlen, weil das haben dann Untersuchungen der amerikanischen Staatsanwaltschaft eben auch 19 Jahre später gezeigt, dass die Korruption Teil dieses FIFA-Rats damals war. Und gleichzeitig haben wir diesen Sommer real erlebt. Die Stimmung war leicht losgelöst. Die Fußballnationalmannschaft von Jürgen Klinsmann hat wie auf Knopfdruck plötzlich mit einem wahnsinnigen Enthusiasmus gespielt und uns überwältigende Momente geschenkt.
Bei der aktuellen WM, die ja an diesem Wochenende zu Ende geht, da schied Deutschland sehr früh aus. Wie sehr drückt das auf das Gemeinschaftsgefühl, auch auf dieses kulturell gemeinsame Erleben? Werden wir da plötzlich von Rudeltieren wieder zu Solitären oder können wir unser gemeinschaftliches Interesse prima auf andere Mannschaften lenken?
Ja, das zeigt sich also, dass wir, um dieses überwältigende Gemeinschaftsgefühl zu erleben, sind wir immer noch abhängig, was uns unsere nationale Fußballmannschaft bietet. Ich sehe in Deutschland jetzt, die WM geht zu Ende, ich sehe viele junge Leute, die Ferien haben, jetzt plötzlich mit dem Trikot von Argentinien und Norwegen rumlaufen. Manche aber auch noch sehnsüchtig mit dem Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber das ganz große Gemeinschaftserlebnis bei einer Weltmeisterschaft ist eben immer noch, dass ein Land vom Erfolg oder auch von den unerwarteten Momenten seiner Fußballmannschaft mitgerissen wird. Und deswegen sehen wir das zum Beispiel in der Schweiz. Und in Norwegen eigentlich. Die werden sich in 20 Jahren deutlich mehr an diesen Sommer erinnern, als wir das tun werden.
Ronald Reng, Autor des Buchs Der deutsche Sommer über die gewinnbringende Gemeinschaft des Fußballs. Und wir bleiben direkt im Stadion, denn erstmals in der Geschichte wird es bei einem Finale der Fußball-WM eine Halbzeitshow nach amerikanischem Vorbild geben. Was beim Super Bowl längst Tradition ist, sehen viele Fußballfans skeptisch. Wenn Shakira, Madonna, die koreanische Popband BTS und jetzt auch noch Justin Bieber morgen beim Spiel Spanien gegen Argentinien auftreten, dann ist kaum vorstellbar, dass dieses Popspektakel in den vorgeschriebenen 15 Minuten ablaufen soll. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Was das Super Bowl-Finale im American Football kann, das schafft auch das Finale der Fußball-WM, will FIFA-Chef Gianni Infantino beweisen. Die Halbzeitshow der Fußball-WM soll die beim Super Bowl sogar noch übertrumpfen. Wenn also nach dem Halbzeitpfiff die Profis in ihre Kabinen laufen, erobern Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber und viele andere Superstars den Rasen. Shakira wird wohl ihren WM-Song Die Die singen. Und die südkoreanische Boygroup BTS wird Milliarden Fernsehzuschauer zur größten Bühne der Welt willkommen heißen. Was Madonna und Justin Bieber beitragen, bleibt noch ein Geheimnis. Ebenso die Auftritte des venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel, eines New Yorker Grundschulchores und der Muppet-Figuren Kermit und Miss Piggy. Coldplay-Sänger Chris Martin hat als künstlerischer Leiter die schwierige Aufgabe, all die Superstars in 15 Minuten unterzubringen. In jedem Fall wird es die meistgesehene Veranstaltung der Geschichte, kündigt der Organisationschef der Halbzeitshow Hugh Evans im ARD-Interview an.
This is the most watched event in history. There's going to be, you know, billions and billions of
Milliarden und Abermilliarden von Menschen werden zuschauen. 31 Mal so viele wie beim Super Bowl. Die ganze Welt soll teilhaben. Aber sprengt das nicht die 15-minütige Halbzeitpause? Wie schon beim Finale der Club-WM vor einem Jahr, als die Halbzeitshow mit Popstars dann doch fast eine halbe Stunde dauerte. Deutlich länger jedenfalls als im Regelwerk des Fußballs vorgesehen. Nur mit Erlaubnis des Schiedsrichters darf die Halbzeitpause ausnahmsweise länger ausfallen. Doch Organisationschef Hugh Evans verspricht:
The halftime show only goes for 11 minutes.
Die Halbzeitshow wird nur 11 Minuten dauern. Wir werden uns gegenüber dem Fußball absolut respektvoll verhalten. Wir werden den Platz so abdecken, dass der Rasen verschont bleibt. Die 11 Minuten werden die unterhaltsamsten 11 Minuten der Geschichte werden. Außerdem dient das große Halbzeitspektakel einem guten Zweck, sagt Organisationschef Hugh Evans. Hauptberuflich leitet er die Hilfsorganisation Global Citizen, die jedes Jahr im New Yorker Central Park ein Benefizkonzert zur Bekämpfung von Hunger und Armut veranstaltet. Die Halbzeitshow wird die größte Ansammlung von Künstlern für einen guten Zweck seit dem Konzert von Live Aid 1985, sagt Evans.
This will be the single largest gathering of artists for a cause since Live Aid.
100 Millionen Dollar soll die Halbzeitshow einbringen für einen Bildungsfonds, der Kindern in ärmeren Ländern den Schulbesuch und das Fußballspielen ermöglicht. So wäre dann allen geholfen, der FIFA, den Superstars, der Hilfsorganisation und hoffentlich auch den Kindern.
Martin Ganselmeier zur Halbzeitshow des WM-Finales, das morgen stattfindet. Der Historiker Michael Stürmer ist gestorben. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Als Anfang der 80er Jahre die mehrteilige Buchedition über die Deutschen und ihre Nation im Siedler Verlag erschien, da verfasste er den Band Das ruhelose Reich Deutschland 1866 bis 1918. Der Historiker und Publizist Michael Stürmer ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Er wurde 1938 in Kassel geboren. Nach Studium der Geschichte und Philosophie in London und Berlin wurde er in Marburg 1965 promoviert und 1971 über Regierung und Reichstag im Bismarckstaat habilitiert. Von 1973 an war er 3 Jahrzehnte lang Professor für mittlere und neuere Geschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg. Stürmer war auch am Historikerstreit 1986 beteiligt, bei dem es um die Frage des Verhältnisses der Bundesrepublik zur NS-Vergangenheit ging. In einem Streitgespräch fuhr ihn Historikerkollege Eberhard Jeckel damals an. Er habe in einem Leitartikel in der FAZ geschrieben: viel jüngste Geschichte, wenig aufrechter Gang. Jeckel unterstellte Stürmer nationalen Revisionismus, der zur Geschichtspolitik Helmut Kohls passe.
Dass wir viel jüngste Geschichte haben, ist doch wohl unbestritten. Warum sitzen wir sonst hier?
Aber warum wenig aufrechter Gang im selben
Atemgang? Ich bedauere in dieser Republik den mangelnden Stolz auf das, was in diesem Lande, im westlichen Teil des geteilten Deutschlands, seit 1945, 46, 47, 48, 49 geschehen ist, geleistet ist, eine stabile Demokratie, eine prosperierende Wirtschaft, ein hohes Maß an politischem Konsens. Ich möchte das gelegentlich mal hören. Ich finde, dieser Mangel an aufrechtem Gang, und das ist ja nicht von mir erfunden, der Begriff, sondern von Ernst Bloch erfunden. Ich finde, dass dieses viel jüngste Geschichte, wenig aufrechter Gang, in der Tat gegenwärtig die schmerzliche Lage Deutschlands beschreibt.
So Michael Stürmer im Streitgespräch 1986. Er schrieb 10 Jahre lang ab 1984 Leitartikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und er wurde nicht nur zum außen- und sicherheitspolitischen Berater von Kanzler Helmut Kohl, sondern machte öffentliche Politikberatung. Er wurde Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik von 1988 bis 98. Für die Tageszeitung Die Welt wurde er 1998 Chefkorrespondent und nahm seine öffentliche Rolle als Historiker ausgiebig wahr. Michael Stürmer ist am 13. Juli 87-jährig gestorben.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler mit einem Nachruf auf den Historiker Michael Stürmer. Und das war Kultur heute. Es folgen die Informationen am Abend. Auch darin geht es natürlich um den Rücktritt von CDU-Fraktionschef Jens Spahn. Am Mikrofon dieser Sendung Susanne Durwig und ich sage danke fürs Zuhören.